Herzlich willkommen zu Antenne Baldrian mit Dominik
und dem Claudio.
Und wir unterhalten uns heute wieder mal über ein aktuelles Thema. Und zwar, wenn wir uns ein bisschen mit Deutschland beschäftigen und dem ganzen Thema Migration. In Deutschland ist es die letzte Woche hoch zu und her gegangen. Der Grund war, dass der CSU-Innenminister Seehofer wollte, Zurückweisungen einführen an der deutsch-österreichischen Grenze und Frau Merkel das nicht hat wollen. Zwischendrin hat es da einen komischen EU-Gipfel gegeben und jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Genau, der Horst hat ja noch wollen zurücktreten oder dann doch nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen, oder auch nicht in dieser Pace mitbekommen, wie du das auch mitbekommen hast.
Ja,
da
also
sind ja auch da die Redaktionen heiß gelaufen, oder?
Ja, also das war ja am letzten Sonntagabend, wo der wo die CSU eine Sitzung hat in München. Und da ist dann dort irgendwie durchgestochen worden, dass der Horst seinen Rücktritt angeboten hat oder angekündigt hat. Das war dann nicht so ganz klar gewesen. Als ich die Nachrichten gesehen habe, ich bin daheim gewesen, ich bin nicht mehr arbeiten gewesen und habe ich dann irgendwie einmal den Fernseher angeschaut, Phoenix. Phoenix ist immer dabei, oder?
Immer live.
Wenn etwas passiert, irgendein Journalist vor irgendeiner Parteizentrale oder so. Und dann habe ich ein bisschen gewartet. Aber ich habe irgendwie 4 Stunden gewartet und dachte, leck, am Arsch, ich gehe schlafen. bin geschlafen und am nächsten Tag war der immer noch in zurückgeklettert.
Journalist immer noch vor der Tür.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Verhungert.
Ja, das Lustige war, dass die ARD hat, schon kommentiert am Sonntagabend. Das ist ziemlich ein Reinfall gsi. Die haben so quasi, es ist an der Zeit gsi, als der Horst zurücktritt und so, haben sie kommentiert.
Also das Rücktrittsgerücht oder was auch immer das dann gsi ist, also das ist dann eben aufgrund von, dass eigentlich seine Forderungen nicht durchgekommen sind, oder?
Also wegen dem hat er den Rücktritt einreichen, ja, weil er sich gegenüber der Merkel nicht können durchsetzen. Ja, es ist kleine undurchsichtige Sache, ehrlich gesagt. Also, man erzählt sich jetzt im Nachhinein so, dass eben der Horst seinen Rücktritt angeboten hat oder angekündigt hat. Und ist er vom CSU-Landesgruppenchef, das ist so quasi der Fraktionschef von der CSU in Berlin. Also, die haben ja eine gemeinsame Fraktion mit der CDU. Und der Landesgruppenchef ist so ein bisschen Unterchef, das ist eigentlich von den CSU-Leuten so ein bisschen der Chef. Dobrindt, der hat offenbar den Seehofer noch umstimmen in dieser Nacht. Und am nächsten Tag ist der Seehofer auf Berlin gegangen. Und dann hat es zuerst ein Gespräch gegeben mit ihm und der Merkel und dem Bundestagspräsident Schäuble, der Ex-Finanzminister. Und dann hat es dann noch eine, so eine CDU-CSU-Sitzung am Abend, wo sie sich dann geeinigt haben auf das Superpapier. Wo, dem Seehofer, wie er noch der es genannt hat, ermöglicht doch weiter Innenminister zu bleiben. Also es gibt ja verschiedene Dimensionen von dieser Geschichte. Das eine ist so ein bisschen die machtpolitisch, wer setzt sich irgendwie durch gegen wer und so, und das andere ist halt die sachpolitisch, was ändert sich jetzt überhaupt. Auf der machtpolitischen Ebene muss man schon sagen, also dass der Seehofer immer noch Innenminister ist, das ist ein ziemlich super Kunststück. Da reiben sich eigentlich alle Journalisten oder sonst auch Beobachter, politische, in Berlin glaube ich, ein bisschen ungläubig die Augen, wie das können passieren konnte, weil also, dass einer eigentlich schon zurückgetreten war und der gleich noch weitermacht, das hat es eigentlich noch nie gegeben.
Aber das ist schon, also das ist nicht auf, der ist ja nicht vor den Medien gestanden, oder? Das ist einfach so.
Nein, aber das ist schon
offiziell weitergereicht worden.
Ja, aber so Zeugs gehen nicht einfach so per Zufall aus einem Sitzungszimmer raus. Also das ist,
Aber der Seehofer hat ja noch ein Händchen für so komische Sachen, oder?
Ja, man nennt ihn auch den Drehhofer, weil er seine Meinung gerne ändert, ja. Ja, und eben, jetzt auf den ersten Blick sieht er aus wie der Sieger, aber ich glaube, er hat sich auch ziemlich demontiert. Also, so, er nimmt jetzt wirklich eigentlich niemand mehr ernst. Merkel hat sich zum wiederholten Mal so ein bisschen von der CSU erpressen
lassen. Mhm.
Halt auch einfach um pure Machterhaltswillen wahrscheinlich. Also, man muss sehen, wenn jetzt die Lage eskaliert wäre, wäre die Regierung wahrscheinlich auseinandergebrochen und dann hätte Merkel wahrscheinlich müssen abtreten. Also von dem geht man eigentlich aus. Also das ist eigentlich auch die logische Konsequenz. Was ich auch noch so spannend finde am Ganzen, jetzt eben schon mal von dem Machtpolitischen her, CDU, CSU, das ist so ein komisches Konstrukt, oder? CSU, die geht es nur in Bayern und CDU tritt dafür bei Landtagswahlen in Bayern nicht an. Gleichzeitig hat die CSU mega viel zu sagen, auch auf Bundesebene. Also das ist eigentlich eine sehr mächtige Regionalpartei schlussendlich, die, glaube ich, mehr als 5% der Stimmen hat bundesweit gesehen. Aber eben gleich, irgendwie ab 3 Minister hat er dann nicht, sogar 4, bin mir nicht ganz sicher. Gerade. Und also, ich habe das Gefühl, wenn jetzt die Fraktionsgemeinschaft oder die Zusammenarbeit jetzt auseinandergebrochen werden, wäre das also das Ende von der CSU. Weil wenn er so viel macht, werden die nie mehr bekommen, wie sie jetzt haben, ohne CDU. Und wenn sie jetzt irgendwie vorhätten, so ein bisschen als rechte Alternative von der CDU in ganz Deutschland anzureden, dann würde es eigentlich ihre ganze Identität, also die Bayerische Volkspartei, die würde sich auf einen Schlag verlieren. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand in Schleswig-Holstein Lust hat, CSU-Bierzelt-Mongo zu wählen.
Ja, gut, das ist ja schon ihr Wählerkapital auch, oder? Aber dass sie ja die Bayerische Partei sind und eigentlich so der Freistaat Bayern, wo ja doch noch recht verankert ist, dort unten oder oben, je nach Blickwinkel.
Also ja, das ist ja auch ihre USP, oder? Bayern First und so und Zeug und so. Aha. Ja, das wäre eigentlich lustig gewesen, was da passiert wäre. Also ich hab das Gefühl, das wäre wirklich so das Ende gewesen von der Parteienstruktur vom Nachkriegsdeutschland. Also das endgültige Ende. Das Ende ist ja schon ein bisschen eingeläutet mit den Grünen und mit der AfD und so, aber das wäre wirklich ein ziemlicher Einschnitt gewesen. Es wäre eigentlich spannend gewesen, zu schauen, was da passiert, aber für die Stabilität ist es sicher besser, als es nicht so gekommen ist. Aber ja. Darum, ich habe mich eh die ganze Zeit gefragt, was eigentlich ihr Endgame ist von der CSU. Ich meine, was wäre jetzt passiert, wenn Merkel nicht nachgegeben hätte, oder? Hätten sie es wirklich darauf abholen und bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht echt den Seehofer müssen über die Klinge springen.
Gut, so realitätsfremd sind sie auch schon nicht. Meine, sie sind ja auch ein guter Teil vom rechten Flügel in dem Unionsgebilde von CDU, CSU. Vielleicht sind jetzt halt auch mal Grenzen aufgezeigt worden, auch in dem ganzen Apparat. Oder? Also was sie jetzt einfach bundesweit halt können bewirken.
Ja.
Armin Seehofer muss jetzt das halt sein Kompromiss ja eigentlich durchsetzen probieren.
Genau. Also es ist schon ich finde es eine spezielle Taktik irgendwie, weil man Angst hat, dass man bei der Bayerische Landtagswahl im Oktober irgendwie, dass die AfD stark wird, ist dort, glaube ich, über 10% bei der Umfrage, was für Bayern relativ viel ist, weil dort ist ja eben die CSU eigentlich die grosse Rechtpartei. Und die kämpfen halt um ihre absolute Mehrheit, die sie im Moment noch haben, was sie wahrscheinlich nicht mehr werden haben. Dann müssen sie wieder in eine Koalition eingehen, das ist für die total das Schlimmste, was passieren kann, oder? Was auch noch speziell ist. Und sie probieren halt einfach, also sie haben jetzt knallhart, also sie haben fast Europa aufs Spiel gesetzt für die scheiß Landtagswahl in Bayern, oder? Das ist schon noch bedenklich.
Gut, sie sind fast so ein bisschen europäische Symptome, einfach in klein.
Ja.
Es ist halt so ein bisschen Länderpolitik und Bundespolitik, die sich irgendwie komisch vermischen.
Ja, und jetzt eben inhaltlich, um was geht es eigentlich? Es geht um böse schwarze Mann, der in unsere Gefilde kommen will und sich da einnistet, oder?
Bereichern.
Genau. Nein, es geht um Migration und es geht vor allem um das, die Handhabung von dem Schengen-Dublin-Zeugs. Weil nachdem kann ja ein Asylsuchender nur in einem Schengen-Dublin-Land einen Asylantrag stellen. Und wenn der abgelehnt wird, kann er nicht nur in einem anderen Land einen Antrag stellen.
Mhm.
Und es ist auch so, dass das erste Land sich eigentlich um den muss kümmern. Jetzt das System weiss man schon lange, dass das sehr viele Schwächen hat. Weil, es ist eigentlich klar, wie willst du jetzt, zum Beispiel die Schweiz ist auch Mitglied von diesem Raum,
mhm.
wie willst du in die Schweiz kommen, ohne ein anderes Land zuerst zu betreten. Das ist eigentlich nur mit Flugzeug möglich, weil ein Flüchtling kommt schon mit dem Flugzeug, ja, wenig. Und das System ist eigentlich mehr oder weniger seit ein paar Jahren außer Kraft gesetzt, seit dem grossen Flüchtlingsandrang von 2015, 2016. Also man ist schon auf EU-Ebene schon lange am überlegen, wie man das reformieren kann. Man kann sich eigentlich nicht einigen, oder?
Mhm.
Und der Horst hat jetzt eigentlich wollen, dass an der deutsch-österreichischen Grenze vor allem Flüchtlinge, die schon in einem anderen Land registriert sind, einfach zurückgewiesen werden.
Mhm.
Und das ist eigentlich nicht so einfach, weil Österreich dort nicht mitspielt. Also der Kurz, der hat letzte Woche gerade gesagt, ja, wenn die das machen,
dann
machen wir das auf Italien und auf Slowenien und so, oder?
Mhm. Also das ist ja auch nicht Usus, oder? Jetzt in dem Schengen-Dublin-System. Also du nimmst ja dir dann gleich mal auf und klärst sie ab.
Ja, das musst du, glaube ich, sowieso also machen.
Rückführung ins Erstland kann ja dann schon stattfinden, mhm. oder? Aber nicht... Eben nicht die primäre, also sozusagen wie Rückführung oder die Grenzkontrolle oder Grenz.
Mhm.
Wie sagt man denn? Ja, ist eine Grenzschliessung eigentlich.
Ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen in diesem System. Mhm. Oder? Ja, und das Problem ist halt, oder? Man hat sich ein bisschen gedacht, ja, jetzt Italien mit dem Salvini, einem rechten Innenminister, mit dem Kurz auch, einem rechten Kanzler in Österreich und so. Natürlich auch mit der FPÖ, die noch viel rechter ist.
Mhm.
Und jetzt eben mit einem starken Seehofer, dass sie sich so ein bisschen verbündet und so gegen die Merkel-Flüchtlingspolitik. Und jetzt hat man eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass die alle gegeneinander arbeiten. Weil ich meine, wenn Deutschland von da zurückweisen, hat Österreich ein Problem in Anführungs- und Schlusszeichen, also aus ihrer Sicht, aus der Regierungssicht. Da tun sie die Grenze zu und dann haben die Italiener wieder ein Problem, oder? Also das ist eigentlich so...
So der Domino-Effekt.
Ja, genau. Und die haben, glaube ich, so ein bisschen die Rechten in Europa haben so gemerkt, dass sie gar nicht so wirklich die gleichen Interessen haben, was die Frage angeht, weil sie halt einfach alle möglichst wenig Migranten wollen aufnehmen. Oder auch schon nochmal abklären, oder?
Die Italien kann einfach ihre Häfen schliessen und wird dann gemassregelt von Deutschland,
ja, genau.
was sie für rechte Unmenschen sind.
Eine Protestnote kommt da.
Genau.
Ja, und also ich habe das Gefühl, dass, also jetzt ist es die Rede davon, dass es eine grosse Einigung gibt in Deutschland. Sie wollen sogenannte Transitzentren, die jetzt auch nicht mehr Transitzentren heissen, sondern es ist ein Transitverfahren oder irgendein Bullshit, wo die SPD... Vor 3 Jahren schon gesagt haben, sie wollen kein Transitzentrum, darum kann die SPD jetzt nicht sagen, ja, wir wollen gleich Transitzentren, sagen dann alle, ja, die SPD, die ist eine Unfallerpartei, oder? Mhm. Und jetzt geht es offenbar irgendwie, glaube ich, um den Flughafen zu München und sonst noch jemand, gibt es jetzt irgendwie so Orte, wo man so das Verfahren durchführt.
Mhm.
Also man tut sie immer noch zuerst überprüfen und so. Also die Rückweisung, die Seehofer eigentlich wollen, das geht, glaube ich, gar nicht.
Ja. Und die existieren, oder die werden jetzt auch nur an der deutsch-österreichischen Grenze aufgebaut, oder? Soweit ich weiss.
Ja.
Ja.
Ja, das ist eigentlich noch spannend, weil aus der Schweiz gehen auch relativ viele Migranten auf Deutschland. Das ist ja auch so ein bisschen, wir sind ja auch so ein bisschen ein Transitland geworden. Ich bedauere es eigentlich immer noch, dass es keine wirklich europäische Lösung gibt, die halt wirklich irgendwie ein bisschen greift. Also ich meine, wenn wir jetzt mal logisch überlegen, ja, man ist so ein Staatenbund, man steht vor diesem Problem, oder? Also vor diesem Problem oder vor dieser Herausforderung, dass einfach Leute eventuell kommen. Und dass man die halt irgendwo muss man die Verfahren durchführen, irgendwo muss man die unterbringen während dieser Zeit und so. Und da gibt es halt auch Sachzwänge. Du kannst nicht einfach sagen, wir kommen nie mehr rein, weil es gibt irgendwelche Flüchtlingskonvention, wo man noch ein bisschen einhalten und so, dass man das wenigstens überprüft. Da gibt es ja immer noch den Rechtsweg mit Berufung und so. Also so sprich, das Verfahren, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, oder?
Mhm.
Und so der Königsweg, was auch die Schweiz eben probiert, ist so ein bisschen die Verfahren mal zu beschleunigen, weil die sind früher teilweise mehrere Jahre gegangen und dort nach 3 Jahren irgendwie zurückzuschaffen, das ist sowieso schwierig. Es ist generell schwierig, Leute zurückzuschaffen, weil viele Herkunftsstaaten die gar nicht mehr zurücknehmen, oder? Also das sind so verschiedene Herausforderungen, wo man echt nicht drum herum kommt, sich irgendwie um die Menschen mal irgendwie zu kümmern, wenn die ankommen. Und jetzt, das Logische wäre ja, dass man würde so irgendeinen Verteilmechanismus einführen, dass irgendwie ja, nach Bevölkerungsquote, man kann ja auch noch so ein bisschen wirtschaftliche Potenz reinnehmen, also dass es irgendwie so einen Verteilschlüssel gibt und dann werden die einfach irgendwo durchverteilt und dann wird sich dort denen angenommen und das Verfahren durchgeführt. Und das scheitert ja halt, weil daran, dass halt viele Länder sich dem verweigern. Die pochen echt drauf auf das Schengen-Dublin-System, dass eben sie nicht mit dem zu tun haben, namentlich gerade so in die osteuropäischen Staaten. Aber auch zum Beispiel Frankreich hat da überhaupt kein Interesse daran. Der Super-Europäer Macron tut sich da nicht so als guten Europäer hervor, habe ich das Gefühl. Und das führt halt dazu, dass da halt gleich wieder irgendwie die Italiener, die Griechen und jetzt auch immer mehr die Spanier halt die Leidtragenden sind, ja, für das Schlusszeichen. Also die sind da halt die, die halt auf diesen Leuten hocken bleiben. Und wenn die jetzt irgendwie an der Grenze zugetan werden, auf der ganzen Route Richtung Deutschland, wo ja wirklich die meisten hin wollen, umso mehr werden sie auf denen hocken bleiben, oder?
Aber man muss ja auch sagen, dass das Ganze, also in der Asylfrage ist auch das Schengen-Dublin-System halt wirklich eine riesige Verarschung auch für die also südlichen europäischen nee. Staaten. Und ich weiss wirklich nicht genau, wie man eigentlich dazu gekommen ist, das denen zu verkaufen. Also ich kann mir das nur so
viel erklären. Geld oder ich weiss auch nicht.
Ne? Also sicher viel Geld und was sicher auch ein Aspekt ist, ist die ganzen Verwerfungen so im Nachgang vom arabischen Frühling, wo dann halt eigentlich wie die ganzen Strukturen oder die, wie so ein bisschen die Europa-externen Strukturen natürlich auch zusammengefallen sind. Oder, dort hat man ja schon auch viel von diesen Problemen externalisiert, dass man halt eben Länder, mit Ländern zusammengearbeitet hat, wie Libyen oder auch Ägypten zu einem Teil. Die Türkei ist auch so ein Staat, wo ja, ein guter Puffer war, so gegen das ganze Gebiet vom Mittleren Osten. Also der, klar, der Syrien-Konflikt an und für sich natürlich, wo das sich sowieso angeheizt hat.
Mhm.
Aber meine, das ist sicher auch weggefallen, oder? Die Barriere vor der vor dem Mittelmeer, sozusagen.
Ja, also man muss ja
wissen. Das ist jetzt halt einfach nicht
mehr. Eben, all die Diktaturen dort am Mittelmeer, die sind in dieser Form nicht mehr rum. Also sie sind in anderer Form wieder zurückgekommen und so, aber das sind ja früher so ein bisschen, bös gesagt, Stabilitätsgaranten gewesen, oder Gaddafi, oder? Aber auch der Mubarak, Ben Ali und so.
Mhm.
Und die sind halt weggefegt worden.
Obwohl natürlich die ganze Problematik ja auch schon zu dieser Zeit schon gehabt. Also das ist ja nicht, eigentlich ist das nichts Neues mit, also die ganze Erstländer-Problematik, das ist
ja.
Die südlichen europäischen Staaten erst, aber seit wie viel, erst seit etwa 3-4 Jahren irgendwie unter dem würden leiden. Das geht ja ein bisschen länger zurück.
Ja, ich frage mich auch, in welchem Zustand von geistiger Umnachtung die waren, dass die dem zugestimmt haben. Ja.
Mhm.
Also ich kann mir das wirklich nur erklären mit sehr viel Geld und sehr viel Versprechung. Oder? Man sagt auch immer, ja, jetzt schicken wir irgendwie Frontex-Leute runter und so und dann baut man irgendwelche Zentren. Das hat man ja gemacht auf der griechischen Insel und das sind ja, wir haben ja letztens den Herrn Novak da gehabt, wo auch über das geredet hat, also die Zustände dort, das ist also muss ganz fürchterlich sein auf Lesbos und Zeug und Sachen.
Ja.
Ja, jetzt der Plan von der EU ist, eben, es hat ja noch einen Gipfel gegeben, glaube vor 2 Wochen, wenn es mir recht ist, in Europa.
Ja, wo alle als Sieger heimgegangen sind.
Ja, wo sich alle geeinigt haben und so. Ihr Plan ist halt einfach, also das finde ich auch so lustig, ich meine, wie kann man das als Einigung verkaufen? Man sagt einfach, ja, man will die Aussengrenzen besser schützen und man will das Ganze schauen, als man das schon außerhalb von Europa kann abwickeln. Das sprich in Nordafrika, oder?
Mhm.
Ein Tag später haben schon alle nordafrikanischen Länder gesagt, nein, sicher nicht.
Mhm. Also,
der Plan geht irgendwie nicht so auf.
Jetzt sind wir ja schon so weit, dass der Salvini, also der Innenminister von Italien, schon irgendwie aufs Parkett gebracht hat, dass man doch die Waffenexportverbot wieder soll lockern für Libyen. Dass man dort dann auch wieder irgendwie rechte Strukturen können aufbauen können, um irgendwie die Leute abhalten.
Okay, weiss der Herr Salvini, was so der politische Zustand ist in Libyen? Da kämpft irgendwie 2 Regierungen gegeneinander. Ja. Also, was der den Bürgerkrieg noch ein bisschen anheizt?
Ja, weiss auch nicht.
Das ist so etwas
Dummes. Das ist auch schon ihre, irgendeine innenpolitische Aussage wieder gewesen. Aber ich finde es einfach noch interessant generell, einfach so, wie sich jetzt halt, gerade Italien politisch verändert hat, aber auch mit der Lega, wo wirklich jetzt eine bedeutende Machtbasis ja bekommen hat. Ich meine, das haben wir ja auch schon mal diskutiert in einer früheren Sendung, das kommt halt einfach nicht von irgendwo. Mhm. Und dort, es ist halt einfach wirklich ein gutes Beispiel, wie man halt innen-europäisch wirklich ein Thema, also eigentlich Strukturen geschaffen hat, wo meiner Meinung, ich meine, das muss ich auch noch sehen, das sind ja eigentlich, also zumindest hinter den Politikern, also Politiker sind ja schon Profis, aber ich meine, auch noch hinter den Politikern schaffen ja Vollprofis, also Sachen, also dass das irgendwie nicht voraussehbar gewesen wäre, dass das irgendwann mal eine Problematik könnte werden. Das ist völlig lächerlich. Also das anzunehmen.
Ja.
Dort verstehe ich das wirklich nicht ganz. Also was machst du jetzt? Also klar, jetzt schafft man ja eigentlich wieder ein bisschen daran, irgendwie den Status quo irgendwie so oder wieder ein bisschen zu dem Status quo kommen mit eben härter Aussengrenzen, wie man sie eigentlich gehabt hat.
Das funktioniert einfach nicht. Also das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, was willst du? Also wenn jetzt einer anklopft, oder sagt das in Bulgarien oder weiss ich auch nicht wo, wenn jemand noch Asyl fragt, dann musst du den gleich behandeln. Und wenn dann halt irgendwie in Bulgarien 100'000 Leute sind, zeigen sich Bulgarien auch mal und du schauen wir halt ein bisschen weg. Also ist es eigentlich egal, wenn die da, die wollen nicht bei uns bleiben, dann sollen die doch weiterziehen und so, oder?
Genau.
Also ich meine, das wird nicht funktionieren, einfach nur ein Aussengrenzschutz. Du wirst nicht können verhindern, dass Leute auf Europa kommen. Es ist eigentlich heutzutage möglich geworden, und solange die Lebensbedingungen in grossen Teilen der Welt so scheiße sind, wie sie sind, werden die Leute das halt auf sich nehmen, den Weg und das Risiko und das probieren und da werden sie halt immer schaffen, oder? Und da musst du gleich wieder um sich kümmern. Also einfach immer zeigen, die Aussengrenzen schützen, das kann einfach nicht irgendwie ein Endkonzept sein.
Ja, nein, das ist eine totale Utopie, ja. Also und eben, vor allem, wie du gesagt hast, die Verteilschlüssel, also die gibt es ja nicht. Sich mal irgendwie darüber Gedanken zu machen, aber wie würde überhaupt so ein europäisches System denn funktionieren? Ja, also wäre ja angesagt gewesen, wo man das Schengen-Dublin-System mal entwickelt hat, natürlich. Ich meine, jetzt ist es halt sehr schwierig. Ich meine, jetzt bist du genau in dem Zustand, wo ja wirklich tatsächlich voraussehbar war. Ich meine, dass Migration sehr schnell zu einem nationalen Thema wird, auch in so einem supranationalen Gebilde, ist auch nicht eine riesen Neuigkeit. Ich glaube, es war auch vor 20 Jahren nicht eine riesen Neuigkeit gewesen. Jetzt bist du halt einfach in dem Zustand, wo es halt auch immer schwieriger wird, gute Lösungen zu finden, oder? Ohne einfach machtpolitisch halt vielleicht auch wieder aus einer nationalen Warte irgendwie das einfach durchzuboxen, oder? Also ich meine, die Lösung wird es jetzt auch wieder nicht sein, dass Deutschland wieder mit seiner Macht in Europa wieder irgendein System durchboxt, wo dann sowieso wieder niemand zufrieden ist.
Ja, die Deutschen wollen sie selber auch nicht, sind wir doch ehrlich. Die Deutschen interessieren sich erst für so eine Lösung, seit sie davon betroffen sind. Vorher war sie noch scheissegal.
Ja.
Und ich meine, was ich mir mal so überlegt habe, ist halt einfach, ja, es müsste vielleicht mal ein paar Staaten irgendwie vorausgehen. Und ich meine, jetzt mit Deutschland im Rücken könntest du vielleicht sogar im Parlament, wenn du noch ein bisschen mehr Verbündete hättest, könntest du sogar über das Budget noch irgendwelche finanziellen Vorteile zimmern für Länder, wo Leute aufnehmen. Ich meine, das können wir in der Schweiz ja auch mit diesen Asylunterkünften. Im Kanton Luzern ist es so gewesen, wenn eine Gemeinde keine so eine Unterkunft hatten, dann haben sie müssen zahlen. Mhm. Und die aufgenommen haben, die haben pro Flüchtling und Tag und so haben die Geld bekommen.
Mhm.
Und ich meine, da hat es plötzlich Gemeinden gegeben, die halt nicht so frosenbettig sind und gesagt haben, okay, wir bauen uns eine Asylunterkunft für weiss auch nicht wie viel. 30 Leute oder so, 50 Leute, 100 Leute. Und dann haben sie davon profitiert, oder? Ja, vielleicht funktioniert es mal mit so Anreizen. Jetzt ist halt schwierig, das echt politisch durchzusetzen, oder? Und es ist halt wie so ein bisschen spät, oder? Es ist halt so Europa, wie wir schon bei der Eurokrise irgendwie können beobachten, oder? Man kümmert sich erst ums Problem, wenn es halt wirklich schon brennt, oder? Ja, und Schweiz?
Schön.
Wir halten uns da raus, wir sind neutral.
Ja, die Lage von dem Europa abschließend erfasst.
Erörtert, meinst du?
Abschliessend erörtert.
Ja, dann würde ich sagen, reden wir noch ein bisschen über den Ball, der die Welt bewegt. Ja, wenn wir gerade bei Deutschland sind, dann können wir ja noch über die zweite grosse Krise reden in unserem nördlichen Nachbarland. Und zwar die grosse Fußballkrise. Claudio, was sagst du zum Ausscheiden von den Deutschen? Wer ist schuld?
Ja, der Türk.
Nur einer?
Ja, ich habe das Gefühl, dass eigentlich die ganze Hurenhorst-Episode, die hat ja erst Platz bekommen durch das Ausscheiden von Deutschland. Sonst wäre das auch alles irgendwo so unter ferner Liefen irgendwie gelaufen.
Ja, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein nicht sagen, aber ja, du hast recht.
Hast du das Gefühl, nebst der WM-Euphorie hat so ein Thema wie Asylproblematik europaweit Platz.
Ja, das Thema war nicht so gross wegen der Asylproblematik, sondern weil die Regierung auf dem Spiel gestanden ist. Aber ja, du hast recht, es ist ja schon in der Vergangenheit passiert, dass die WM dazu genutzt wurde, um unbequeme politische Entscheidungen voranzutreiben. 2006 hat es in Deutschland eine Mehrwertsteuererhöhung gegeben während der WM. Und irgendwann bei einem späteren Turnier hat es eine Erhöhung gegeben von den Gehältern der Abgeordneten. Ach, also das wird immer so ein bisschen... Und der Putin, der hat jetzt eine drastische Rentenreform durchsetzen. Also das Rentenalter bis irgendwie 2028 massiv auftun.
Mhm.
Und das hat jetzt auch schon wieder Protest gegeben in Russland. Ja. Dort, wo nicht WM gespielt wird.
Ja.
Dort, wo die WM ist, das ist eigentlich Party.
Ja. Vladimir lehrt von den Besten.
Genau. Er ist eben doch ein lupenreiner Demokrat.
Mhm.
Nein.
Ich habe erst gerade noch einen Bericht gelesen über das letzte Spiel von Özil.
Mhm.
Sie war statistisch gesehen einer der besten Männer auf dem Platz.
Ja, die beiden Grosschancen, die Deutschen hatten, das hat er vorbereitet. Ja,
mhm.
Ja, das ist so eine Gaga-Diskussion, die die führen, ehrlich gesagt. Und ich finde sie auch Gaga, weil... Wir haben ja auch eine ähnliche Diskussion über so Identität und Doppelbürger, wo gehören die hin, bla bla bla. Fühlen sie sich als Deutsche oder als Schweizer oder als Türke oder als Albaner?
Mhm.
Und in Deutschland ist die Diskussion, glaube ich, anders gelaufen, weil der Erdogan im Spiel war. Und wenn sich die deutsche Politik oder die deutsche Öffentlichkeit noch auf etwas einigen kann, dann, dass der Erdogan ein Sauhund ist. Und das war, glaube ich, das Problem gewesen. Weil es halt mit dieser Person verknüpft war. Darum ist das halt von linker Seite kritisiert worden.
Kann man sicher auch unter nicht ganz intelligenter PR-Aktion abbuchen.
Nein,
ja. Irgend so einen Trikot-Tausch mit dem Erdogan.
Ja. Ja, ich muss ehrlich gesagt aber sagen, ja, ich bin hier an der Aufregung ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich meine, nachher sieht man den Lothar Matthäus mit dem Putin am Käfel oder weiss doch auch nicht was. Ja, und all die Fußballbossen, die sich da mit grusigen, huren Diktatoren treffen und so. Ich meine, eben, Eröffnungsspiel. Der Infantino, unser Walliser, oder FIFA-Präsident, neben Putin und neben saudisch Prinz.
Mhm.
Also, ist das jetzt besser als neben Erdogan?
Ich finde schon, man sollte das nicht allzu überbewerten. Es geht ja wieder in die gleiche Diskussion, ob man jetzt den Erdogan einen tollen Typ findet oder nicht, oder ob man den halt irgendwie halt einfach als ja, Regierungschef respektive Präsident von seinem wie sagt man, also vom Heimatland von der Familie ja, irgendwie akzeptiert und halt auch mal ja, irgendein Treffen, also das Treffen, es ist ja nicht irgendwie, es ist ja irgendwie am Rand von irgendwas gewesen. Hat da irgendjemand noch halt irgend so ein Trikot-Ding irgendwie geknipst. Also ja, wirklich, who cares? Und das geht ja auch in die Diskussion rein, eben irgendwie, eben wie bei uns, bei den Schweizer und Doppeladler, ja oder nicht. Und eben ist man da irgendwie ein richtiger Schweizer. Ich finde, das soll ja auch Platz haben. Ich meine, gerade bei so Secondos, respektive, gut, jetzt gerade im Fall von Shaqiri kann man eigentlich gar nicht vom Secondo reden, der ist eigentlich ja selber auch noch eingereist. Ja, es hat doch auch irgendwie zwei daheim Platz haben. Also finde ich absolut. Es hat auch zwei Passplatz haben, was auch immer. Und dort finde ich auch, dort, ja, kommt ja auch, ja, bei uns kommt ja manchmal noch die Diskussion auf, ja, wo spielen denn die Leute für welche Nazi und bla bla bla. Wo ich auch wieder muss sagen, hey, das ist einfach so eine, das ist eine Karrierenentscheid.
Ja, du siehst ja auch, wer hat sich dagegen entschieden, für die Schweiz zu spielen und für ein anderes Land. Also in meiner Erinnerung, also von den guten Spielern sind das der Rakitic und der Petric, ja, die es für Kroatien gemacht haben.
Genau.
Und ich meine, das ist eigentlich...
Wo jetzt gerade für den Halbfinale
eben, ja, gespielt. Eben, das ist einfach ein Karriereentscheid, oder?
Logisch.
Ein Akanji, der noch für Nigeria spielen könnte, ja, der hat halt vielleicht nicht so das Interesse, für Nigeria zu spielen. Jetzt mal es mühsam, immer auf Afrika zu gehen für irgendwelche Gruppenspiele. Ja. Oder also Qualifikationsspiele und zweitens mal, wärst du mit der Schweiz doch noch ein bisschen die besseren Aussichten
vielleicht. Ja. Das Problem hat Deutschland natürlich nicht. Also dort interessiert es ja auch herzlich wenige, dass jetzt irgendwie Kevin Prince Boateng für Ghana spielt.
Es hat schon Beispiele gegeben, der Nuri Sahin, hat sich für die Türkei entschieden. Und das war schon ein kleines Thema gewesen dort.
Natürlich eine riesen Konkurrenz zu der,
ja, der ist
deutschen Nationalmannschaft.
Ja, mal, dort ist das Team, das gut war, wo der zu Real Madrid gewechselt ist.
Mhm. Mhm.
Aber ja, im Nachhinein muss man sagen, ja, es ist nicht so ein grosser Verlust gewesen.
Mhm. Ja, und sonst, ich meine, das muss ja auch, also rein auch noch nebst dem Karriereentscheid, finde ich das ja auch wirklich eine legitime,
ja, ja,
Sache, dass du vielleicht auch sagst, ich meine, wir haben ja jetzt auch gewisse mit Albanien, also mit der albanischen Nationalmannschaft haben wir ja auch jetzt eigentlich vielleicht so eine ähnliche Situation, denen, wo es vielleicht für die Schweizer Nazi nicht lenkt, die spielt halt für die albanische Nationalmannschaft. Ja. Also wie ein Taulan Chaka,
Kukli
oder der
Sadiku.
Genau. Ja, und ich meine, das kann ja das wirklich auch eine Bereicherung sein, gerade für so Leute, wo, ja, ich finde, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Lebensgeschichten von so Leuten und manchmal auch mit so ein bisschen, also wenn sich die öffnet, wenn man irgendwie mal ein bisschen teilhaben kann von dieser, ja, innere Fassung oder irgendwie so eine Gefühlslage, wo man da vielleicht auch irgendwie drinnen ist, irgendwie so, manchmal auch das Gefühl, vielleicht irgendwie gar niemanden zu hören oder irgendwie so eben vielleicht nicht eben den Bonus hat, an zwei Orten zu hören, sondern vielleicht eher den Mal aus eben irgendwie an beiden Orten nicht ganz daheim zu sein. Ja, kann ja das wirklich eine tolle Bereicherung sein, auch auf dem Weg irgendwie auch dein Heimatland von deinen Eltern auch irgendwie kennenzulernen und also auf eine andere Art vielleicht auch kennenzulernen oder auf eine, ja, dir das irgendwie so näher zu bringen, da halt der Lebensmittelpunkt ja da in der Schweiz ist, oder?
Jetzt, in der Schweiz-Diskussion ist ja immer so ein bisschen der Punkt, oder dort, wo sich so eine Diskussion entzündet, ist auch der höhere Anteil von Migranten gegenüber, oh shit, Russland hat 1-0 geschossen, was für ein Wahnsinn. Eben, in der Schweiz entzündet sich die Diskussion meistens darum, dass eben viele Spieler gibt, die halt einen Migrationshintergrund haben und wenige, die ja, kennen haben oder keine offensichtlichen. Dort finde ich die Frage noch interessant. So eine WM oder generell so Länderwettkämpfe, das ist ja eigentlich etwas Nationalistisches. Also es gibt ja auch Kritik, dass du den Nationalismus befördern. Wow, was für ein Goal. was haltest du von dieser Diskussion? Würdest du das unterschreiben?
Also ich würde definitiv unterschreiben, dass das einfach eine nationalistische Veranstaltung ist. Ja, das ist wirklich ein schönes Goal. ja, ich finde das einfach manchmal ein bisschen lächerlich, denn so die ganze Diskussion. Ich finde, das ist so auf mehreren Ebenen paradox. Das ist so auf der Ebene paradox so... so das geflügelte Wort Fußball hat nichts mit Politik zu tun, was auf Stufe FIFA definitiv mit Politik zu tun hat. Das ist einfach Bullshit. Und dann zweitens auch so auf Stufe Spieler. Ich finde das einfach irgendwo durch falsch, was für Erwartungen an die meistens ja sehr jungen Spieler angebracht werden. Wo glaube ich die Erwartungen erst also nicht können erfüllen. Ich meine, von denen wird wirklich erwartet, eben erstens so, du tust dich irgendwie 100% nur mit unserem Land identifizieren.
Du musst auch die Hymne singen
mit Mexikanern. Genau, du musst die unbedingt die Hymne singen.
Und zwar mit der Inbrunst. Nicht einfach nur mit die Lippen.
Genau. Eigentlich einfach so, Gigi Buffon ist irgendwie so der
Maßstab. Der, der mit der Nummer 88 aufgelaufen ist, vor ein paar Jahrzehnten. Das ist
einfach der unterste
Maßstab. Kann man sich auch eine Frage stellen, ob das der richtige Maßstab ist.
Und ja, und der zweitens auch noch, eben, das hat ja auch so irgendwie jetzt, zumindest in der Schweiz, da mit dem Doppeladler-Ding zu tun, das ist auch noch so die Erwartung irgendwie, man muss einfach so super professionell, einfach so wirklich in der, es wird, also in der emotionalst möglichst Situation musst du total abklären, professionell
bleiben. Vor allem musst du den Teil von deiner Identität einfach irgendwie abstellen und verleugnen sozusagen, oder?
Ja, wo dann auch...
Du hast ja den Schweizer Kreuz auf der Brust.
Genau. Ja, und ich meine, Fußball wird permanent nur mit Emotionen verkauft. Also ich meine, Fußball ist pure Emotion. Das hat irgendwie mit rationalem Denken oder irgendwas wirklich nichts zu tun. Das ist pure Emotion. Es wird ja wirklich nur Emotionen verkauft.
Ja, ja.
Es wird irgendwie ein Massenphänomen verkauft, Leute, Public Viewing, bla bla bla. Und dass das dann gerade im Fußballer, wo ja dann auch die... es wird dann auf die einen Seite wird eigentlich erwartet, dass ja der die Emotionen portiert. Ich meine, weißt du, man will ja nicht, wenn du irgendwie so Jubelszenen aus den 70er Jahren anschaust. Ich meine, das ist nicht zu verkaufen. Also, ich meine, die Gumpen irgendwie eine...
Die haben auch die Hymne nicht gesungen. Übrigens.
Schon.
Nein, wirklich nicht. Das ist ein neues. Also, das hat es früher nicht gegeben.
Ja, ich meine, wirklich so... Eben, jeder hure Spieler braucht irgendwie so seinen Signature-Move und jeder muss irgendwie so super emotional
sein.
Und ich weiß doch auch nicht, im besten Fall brüllt er noch irgendwie beim Exklusivinterview nach dem Match. Aber irgendwie so im Moment, wo du irgendwie so das entscheidende Goal machst, dann musst du irgendwie politisch korrekt und professionell abklärt und weiß auch nicht, was alles ja, möglichst einfach so PR-konform jubeln. Ja. Und das denkst du, hey, also das geht für mich einfach nicht auf.
Ja, das geht nicht auf.
Und ich meine, das sind 20-jährige Leute. Ich meine, weißt du, das sind ja, also das ist so, die sind so, ich weiß auch nicht, noch so sportpubertierend. Zum ja. Teil.
Schau mal ihre Instagram-Pötter.
Da denke ich manchmal, ey, lass doch die Buben einfach in Ruhe. Lass doch die einfach irgendwie shooten.
Ja, ich habe mir eben, ein Kollege von uns hat dem auch letztes Mal über das geredet, eben so wie mal so nationalistische Veranstaltungen und so, dass das eigentlich scheiße ist und so, und das fördert Nationalismus und so. Bis zu einem gewissen Punkt muss ich ihm da sogar recht geben. Also es tut halt schon so politische Rivalitäten oder irgendwie tut es irgendwie oft auf das Fußballspiel beziehen und so. Kann man sich schon fragen, ob das nötig ist. Auf der anderen Seite finde ich jetzt so etwas mega Reizvolles, weil du halt als Nation oder als Nationalmannschaft oder als Fußballverband hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie einen Cristiano Ronaldo einzukaufen für 500 Millionen oder so. Mhm. Sondern du hast halt irgendwie so einen gewissen Pool an Spielern und musst mit dem irgendwie das Beste ausholen. Mhm. Darum interessiert mich das ehrlich gesagt auch viel mehr als irgendeine Champions League, wo du halt immer so die gleichen Teams hast und eben, da kommt Real Madrid mit irgendeiner fucking hohen Weltauswahl daher, oder? Mhm. Das ist einfach irgendwie nicht mehr so lustig, also ja.
Ja.
Von dem her, sportlich finde ich das Prinzip von Nationalmannschaften eigentlich sehr reizvoll.
Mhm. Der Event an und für sich, das kann schon sein, dass das länderverbindend sein, also ist.
Ach, das behauptet, also, nicht behauptet.
Dass das ja, aber weißt du, so auf einer persönlichen Ebene, ich meine, jetzt gerade all die Fans, die jetzt zum Beispiel irgendwie da irgendwo in Russland so einen Match gehen schauen, ja, oder mehrere
Matches. Ladisch T-Shirt, meinst du?
Ja, die nehmen wir jetzt einmal raus. Aber einfach rein so vielleicht das Erlebnis, dass irgendein Brasilianer oder guter Amerikaner, haben wir jetzt da gerade bei dem Beispiel oder bei dieser WM nicht dabei. Aber gerade jetzt zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel das amerikanische Fußballteam da qualifiziert hat und irgendwie da, ich weiß auch nicht, wie viele tausend Fans mal irgendwie auf das Russland wären, wo vielleicht ja sonst nicht dort hin wären und irgendwo mal in der Moskau sind und plötzlich merken, so, hey, wie, also die Russen, das sind ja irgendwie recht coole Dudes und das sind ganz normale Menschen, das sind gar nicht alles so gefährliche, rote Kommunisten, die uns irgendwie wollen zerstören.
Wo uns Novichok anrühren.
Die Frage ist jetzt halt, was macht das aus? Also ich meine, was sind die, ich weiß auch nicht, wie viele tausend Leute da jetzt auf das Russland pilgern, oder, ja, um das anzuschauen. Ich meine, das wird auch, das ist so wirklich, das ist auch so in unserer Zeit vernachlässigbar klein.
Ja, also ich glaube auch nicht so an die oder nachhaltigen, völkerverbindenden Effekte irgendwie. Also.
Ja, also das ist auch so, wow.
Cool.
Ja, ich weiß, geil. Also, eben, dort...
die Urlegende. Der war Goalie gewesen, 94.
Ja. Also, dort habe ich auch das Gefühl, wenn man dort im Fußball irgendwie so eine friedensstiftende Funktion tut, anerkennen, ich meine, dann müsstest du das auch in einem... Weiß nicht, war in einem X-fachen im generellen Tourismus auch attestieren, weil das ist genau das, was es ja dann ist, aber auf dieser persönlichen Ebene. Ich meine, es ist einfach Sporttourismus.
Mhm. Ja, das finde ich immer schwierig, wenn wir so Erwartungen rein projizieren, eben grosse politische Wirkungen und so, das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich würde natürlich gleich sagen wie du, als, wenn man sagt, es hat nichts mit Politik zu tun, das ist natürlich Bullshit. Ich meine schon, was in so einem Land abgeht, wo so eine WM austreibt, oder? Ganze Stadionbaugeschichten und Zeug und Sachen und Korruptionssachen mit FIFA und so. Ich meine, das ist alles hochpolitisch. Geht es um extrem viel Geld. Ich meine, das ist auch ein volkswirtschaftlicher Effekt, das alles hat.
Ja, das sicher.
Ja.
Aber ja, ich glaube jetzt, also so auf gesamtgesellschaftlicher Ebene habe ich das Gefühl, ist das ein Effekt, der gleich null ist. Also wirklich.
Ja, vor allem verpufft er einfach schnell, oder?
Ja, das sowieso. Ich finde so der einzige Effekt, den es hat, ist, wenn man jetzt irgendwie auf die Schweiz zurückkommt, ist, dass man jetzt irgendwie gerade so eine Woche lang einfach die Schweden hasst. Und
keine Einlage auch gewartet auf Rotenburg.
Und mega Freude hat, sind es die endlich rausgefallen gegen England. Und eine Woche, nochmal eine Woche später, interessiert es keine Sau, oder?
Ja, ich weiss nicht, ich bin schon noch ein bisschen traumatisiert von dem Viertelfinale, muss ich wirklich, Achtelfinale, muss ich sagen.
Ich bin nur als
in meinem Glauben an die Mannschaft erschüttert.
Ich bin nur als Konsument traumatisiert.
Nein, ich habe
dort wirklich eine starke Konsumentensicht auf das Ganze. Das Einzige, was mich anschießt, ist einfach, dass ich 90 Minuten lang so eine scheiß Dienstleistung in Anspruch haben müssen.
Ja, nein, ich bin schon enttäuscht. Der Finalwert war drin, wenn man jetzt hier den Match sieht, oder?
Mhm.
Muss man sagen, es sind Teams, wo man eigentlich schlagen sollte. Aber ja, wenn du Schweden nicht schlägst, dann gehst du halt raus.
Ja. Hey, ja.
Es war wirklich ein Kackmatch. Das muss auch noch gesagt sein.
Mhm.
Also das Rumbauen und so, das ist einfach... Wenn du musst gewinnen, dann kannst du nicht echt die ganze Zeit nochmal umbauen.
Das ist nie schön.
Ja, jetzt sind
wir nicht weg. Wir haben ja eigentlich mal bei Deutschland anfangen. Jetzt
wissen wir immer noch nicht, wieso die Deutschen rausgefallen sind.
Ich weiss auch immer noch nicht. Eine Theorie ist ja anscheinend, dass echt der Oliver Bierhoff geschuldet ist.
Wieso?
Mit seinem Nominationshändchen, obwohl er ja da sicher nicht allein geschuldet wäre.
Das ist ja im Trainer seine Sache.
Ja, ist sicher ein Trainer seine Sache. Oliver Bierhoff hat dort natürlich sicher auch ein grosses Stück mitzureden.
Ich glaube, ich war nicht.
Der grosse Skandal war ja schon vor der WM mit dem, wie heisst er?
Leroy Sané.
Genau, Leroy Sané. Ganz England hat es nicht verstanden.
Ja, das kann ich nicht so gut. Ich verfolge die Euro Premier League nicht, aber ja. Offenbar hat er eine Bombensaison gespielt, ja.
Mhm. Aber ist, glaube ich, einfach so halt noch ein bisschen jung und ein bisschen weich im Grind.
Ja.
Aber eben eine Theorie sieht anscheinend, dass man eigentlich so ein bisschen den erfolgsgesättigten Weltmeister von vor 4 Jahren unbedingt halt wieder das Ticket geben für Russland.
Mhm.
Lustigerweise wird jetzt plötzlich auch wieder das Thema Manuel Neuer irgendwie nochmal thematisiert.
Ach so.
Hat zum Beispiel der Oliver Kahn hat das thematisiert im ZDF, ja, gestern.
Ja, der ist sicher geschuld, ja.
Der ist eh schon ganz schlecht. Hat gespielt. Nein, er hat schon gut gespielt. Aber nein, mehr, also nicht wegen seiner Leistung oder was er kann in dem Sinn. Aber das geht so ein bisschen eben in die Weltmeister-Thematik hin.
Ja.
Also so, der Oliver Kahn hat einfach hinterfragt, was denn tatsächlich die Entscheidungskriterien gewesen sind für ein Aufgebot. Also ja, sind die rein sportlich gewesen, wo er sich einfach gefragt hat, ja gut, wenn einer irgendwie 8 Monate ausfällt und ein paar Wochen trainiert, könnte es nicht wirklich sportlich gewesen sein.
Ja, Manu Neuer, der beste Goalie der Welt, aber sonst ja.
Aber Manu Neuer ist vielleicht ein kleiner spezieller Ball. Ja. Und der war auch Captain gewesen, oder?
Glaub schon mal.
Ja.
Mal, glaub.
Und ja, vor 4 Jahren, glaube ich, schon Captain.
Nein, Event. Das war der Lahm noch. Gewesen.
Ah, das ist der Lahm.
Der ist noch
drauf. Oder ist er der EM Captain?
In dem Fall, ja.
Ja, no.
Ja, ich finde, also weißt du, das ist so ein finde ich, so ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil das hat man eigentlich im Löwe immer mega gut gehalten, dass er eben auch loyal ist gegenüber von Spielern. Dass zum Beispiel der Podolski immer mitgenommen hat, früher, obwohl der manchmal nicht gespielt hat oder irgendwie die zweite Liga gespielt hat oder irgendetwas. Und halt wirklich so ein kleines Team rausgeformt hat, oder? Und jetzt ist das halt mal hinten rausgegangen, oder? Jetzt kann man natürlich im Nachhinein kann man gut sagen, ja, hat schon das Sané mitgenommen, der hat all die Südkoreaner stehen und 7 Goal gemacht. Das weisst halt auch nicht im Nachhinein.
Ja, also
aber ich finde es halt gleich krass, dass er sich halten und kann bleiben, weil ich meine, hey, fuck, ey. Das erste Mal rausgekehrt in einer Vorrunde in Deutschland, an einer WM, also. Das hat es noch nie gegeben. Und,
vor allem als Gruppenletzte.
Als Gruppenletzte und vor allem in so einer Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea.
Mhm.
Und ich meine, der Typ ist jetzt mit der Klinsmann-Zeit, steht seit 14 Jahren am Ruder.
Mhm.
Und irgendwann ist halt auch mal Zeit für einen Wechsel.
Ja. Also.
Und es gibt schon Stimmen, wo der Lothar Matthäus als Trainer fordert.
Okay.
Das wäre aus unterhaltungstechnischer Sicht wäre das extrem geil.
Yogi forever.
Nein, das ist wie mit der Merkel, das ist einfach...
Stabilitätsdrogen.
Ja, Stabilitätssehnsucht. Man hat Angst vor Neuem. Ja, also ich kann jetzt noch sagen, wieso ich glaube, dass Deutschland rausgefallen ist.
Oh.
Weil sie eigentlich scheiße gespielt haben.
Jetzt kommt die grosse Weine-Analyse.
Ja, das ist meine Analyse, die haben eigentlich scheiße gespielt. Also ich habe eigentlich alle Matches mehr oder weniger gesehen. Und ich habe keine gute Phase gesehen von denen eigentlich. Es war nur so verzweifeltes Anrennen ohne irgendwelche Ergebnisse. Und ich meine, so Match gibt es. Haben wir ja auch gesehen, Schweiz gegen Schweden. Wo wir auch verzweifelt angerannt sind, in Anführungs- und Schlusszeichen gerannt. Ja.
Also ich habe wirklich noch, also auch nach dem Mexiko-Spiel, ich habe schwer damit gerechnet, dass die, also auch nach dem Schweden-Spiel,
ja, das ist,
dass die jetzt einfach alles kaputt machen.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, haben sie das selber auch gedacht und das ist vielleicht auch ein Problem.
Ja, das mag sein.
Es hat ja bis jetzt noch immer funktioniert irgendwie und man ist ja Turniermannschaft und so. Weißt, wenn man die ganze Zeit so Zeugs rauslässt, so die Spieler irgendwann glauben sie selber, dass es irgendwie, meinst, es muss gehen.
Meinst du, das kann auch so in dem positiven Vibe hinten rausgehen?
Ja.
Eventuell, ja.
Ja, da haben wir auch, würde ich meinen, den Fußball abschliessend erörtert.
Ja, tatsächlich.
Oh, was hast du das Gefühl?
Ich finde auch.
Ja gut.
Ich wollte jetzt hier die zweite Halbzeit ja, noch... Jetzt
ziehen wir uns hier die zweite Halbzeit
hier raus auf den Platz. Los geniessen.
Ja.
Ja, das heisst, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja. Bis dann, eine gute Zeit.
Ja.
Und tschüss zusammen.
Ciao.